Ja, die Tagebücher der Apostel. Also, wir haben heute den 3. April und ich grüße euch herzlich zu dieser Folge unserer Bible Study und möchte euch gerne mal hinweisen auf unseren nächsten Grundkurs, 7 Schritte zum Glauben. Der beginnt am 14. Mai, aber jetzt kann man sich cool dafür anmelden. Ist natürlich hier im Guten Hirten in Präsenz. Wenn viele von euch sich anmelden und sagen, ja, pff, interessiert mich, aber ich wohne in Klein-Kleckersdorf, ganz weit weg, dann können wir ja auch überlegen, ob wir den Hybrid machen, digital und in Präsenz. Aber meldet euch an, dass wir einfach die Grundlagen des Glaubens gemeinsam nochmal vertiefen. Also herzliche Einladung. Schickt uns eine Mail oder meldet euch. Wir schicken euch auch gerne den Prospekt zu. Dann habt ihr eine Ahnung, worüber dieser Grundkurs geht. So, jetzt sind wir in den Tagebüchern der Apostel und ich will gleich mal mit euch einsteigen. Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also, was ist die Wirkung des Heiligen Geistes? Letztes Mal haben wir uns angeguckt, es war Freimut unter ihnen. Also das Gemeindegebet um Freimut bedeutete, dass sie objektive und subjektive Redefreiheit hatten in dieser Situation, wo die Regierung sie gerne einschüchtern wollte. Und auf das Gebet hin hatte der Heilige Geist nicht nur Menschen bewegt, sondern sogar die Städte, an der sie waren. Es heißt, es bebte die Städte, in der sie waren. Also sie waren erfüllt vom Heiligen Geist und hatten eine Freimütigkeit, von Jesus zu reden, das erwartete damals keiner. Aber der Heilige Geist bewirkt noch mehr, als dass sie freimütig reden, nämlich, dass sie freimütig mit ihrem Besitz umgehen. Und das ist echt total erstaunlich. Ich meine, wie heißt es hier? Es herrschte eine Einmütigkeit unter denen, die an Jesus glaubten. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist ja witzig, weil diese Formulierung ist sprichwörtlich geworden in Deutschland. Ein Herz und eine Seele sein. Das heißt, das ganze Leben gemeinsam haben. Ein Herz und eine Seele. Das zeigt sich daran, dass sie sich alle so mochten, dass die Stimmung gut war. Fragezeichen? Nein. Ein Herz und eine Seele. Das zeigt sich ganz offensichtlich gar nicht am Mögen und auch nicht an der Stimmung. Die kann ab und zu auch im Keller sein. Aber das Herz und die Seele, die einmütig war, das zeigt sich darin, dass sie ihren Besitz teilten. Und das ist krass. Ich meine, was ist das für eine Kraft der Veränderung, wenn Menschen sich von ihrem Vermögen trennen? Ich meine, da hört der Spaß ja auf. Immobilien. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt unbeweglich. Sie machen Menschen unbeweglich. Also, da geht nichts. Wenn du Immobilien hast, da geht nichts. Und das Wort, dass man Immobilien auf keinen Fall loslässt, das ist ja in Deutschland sprichwörtlich. Das ist gebundenes Kapital, das ist die Altersversorgung. Und nun lesen wir, dass die erste Gemeinde in Jerusalem all die er mehrere tausend Leute zählte, in Not war. Das hing damit zusammen, dass ganz viele nach Jerusalem als Pilger gekommen waren, die sich jetzt seit Wochen, ja seit Monaten dort aufhielten. Der Vorgang war gar nicht einfach. Man musste Geld beschaffen und wie kriegte man Geld? Ja, indem man das Tafelsilber abgibt, also die Äcker und Gebäude. Und dazu hatten sie die Freiheit. Und das finde ich erstaunlich, dass sie also in dieser Situation, wo es in der Gemeinde soziale Probleme gab, dass sie da bereit waren, ihr Vermögen flüssig zu machen und die Leidenschaft so groß war, dass sie sagten, keiner soll Mangel haben. Und das wird hier auch bestätigt. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Interessanterweise war auch die Verteilung ganz gut geregelt. Also die Reichen gaben das Geld nicht den Armen. Ich meine, das kann ja leicht so ein bisschen hochmütig rüberkommen, ja? Nach dem Motto, hier hast du was. Du hast ja nicht genug, aber ich gebe dir mal von meinem was ab. Sondern es wird berichtet, dass die Grundstücke verkauft werden, die Häuser verkauft werden und der Ertrag davon, der wird den Aposteln gegeben. Und die verteilen das Geld. Das ist ja eine ganz heikle Geschichte mit Arm und Reich. Es überhaupt herauszufinden, ist ja schon schwierig. Es gibt die, die wirklich Not haben, aber sie sich dessen schämen. Sie wollen das nicht zeigen, sie wollen nicht betteln. Das ist schon eine große Wirkung des Heiligen Geistes, wenn jemand in der Gemeinde ein Gespür hat dafür, dass er sagt, hier kann ich offen sein. Hier kann ich, auch wenn ich Not habe, das bekennen. Oder auch, dass Leute in der Gemeinde spüren, da ist wirklich Hilfe nötig. Dafür ist viel, viel Liebe nötig, zu sagen, dass man das Benötigte wirklich braucht. Dass das Not ist. Weil es immer auch was Demütigendes hat, was Erniedrigendes. Ich habe es irgendwie nicht selber geschafft. Das ist ja das, was Menschen dabei denken. Und in dieser Gemeinde war das möglich. Dass Leute sich outen und dass Leute ein Gespür dafür entwickeln, wer Not hat. Ich finde, das ist total aktuell für unsere heutige Zeit. Wir haben versucht, es in unserem Land alles zu verstaatlichen. Und ich finde, vieles ist gut und total hilfreich in unserem sozialen Netz. Aber wir merken, dass dieses Netz vielfach löchrig ist, nicht reicht. Und es ist heute wieder nötig, dass wir in Gemeinden einen Blick dafür haben, wo ist Not, und dass wir ein Herz bekommen, auch Not zu formulieren. Ich meine, wie können wir das, was wir haben, so verteilen, dass jeder genug hat? Aber eben auch so, dass die Würde eines Menschen nicht verletzt wird. Ich bin begeistert von dem zu lesen, was der Heilige Geist in der ersten Gemeinde in Jerusalem dafür gemacht hat. Also einerseits dieses Gespür, andererseits die Offenheit der Menschen. Und es war etwas, eine Atmosphäre von Liebe, die das trug. Und wir lesen auch von einem Mann namens Josef, den man Barnabas nannte. Die Apostel hatten ihm ganz offensichtlich einen Beinamen gegeben. Barnabas heißt Sohn des Trostes. Warum wurde der so genannt? Er heißt so, weil er auf den Trost Israels gewartet hat. Sohn des Trostes, weil er auf den Trost Israels gewartet hat. Das war ein Begriff, der war in Israel zu Hause. Wir lesen auch sonst in der Bibel, dass Gott seine Verheißung erfüllt, dass der Messias kommt und dass damit die Menschen getröstet werden. Und auf den Trost Israels zu warten, bedeutete auf den Messias zu warten. Er hatte darauf gewartet und jetzt hatte er Jesus gefunden. Und später lernen wir diesen Barnabas kennen als einen, der international absolut unterwegs ist, weit wirkt. In der Weltstadt Antiochien und dann mit Paulus zusammen ist er einer, der den christlichen Glauben in den Mittelmeerraum bringt. Aber hier ist die Grundentscheidung. Er wird ein Sohn des Trostes, jemand, der die Ermutigung weitergibt. Sohn des Trostes heißt jemanden ermutigen, jemanden auf Jesus hinweisen, jemanden aufrichten, Niedergeschlagene aufrichten, indem man ihm den zur Seite stellt oder denen in ihr Leben, in ihre Situation bringt, der wirklich helfen kann, und das ist Jesus. Die Grundentscheidung dieses Josef Barnabas fällt hier, als er entscheidet, dass er einen Acker verkauft. Vielleicht hatte er den gekauft, ich meine, er war ja aus Zypern, so konnten wir in der Bibel lesen, aus der Überlegung, wenn der Messias kommt und wenn das Ende der Welt kommt, wenn die Totenauferstehung kommt, dann will ich in Jerusalem sein, da, wo das geschieht, da, wo sozusagen diese Hauptaktion ist. Jetzt ist ihm klar, Jesus ist der Trost Israels. Und deswegen kann er sich von diesem Stück Erde trennen. Er kann dieses Stück Erde dazu nutzen, dass die Not von Menschen gelindert wird. Wie tief das reingeht. Es geht ja beim Glauben nicht nur um das Geld, aber oft sitzt unser Herz im Portemonnaie. Und was wir in unserem Glauben tun, was wir wirklich glauben, das wird oft daran deutlich, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Also ob wir wirklich glauben, dass Gott uns versorgt, dass Jesus an unserer Seite ist, dass er da auferstanden ist. Oder ob wir es eben nur in unseren Liedern singen. In der ersten Gemeinde war ganz offensichtlich, dass sie das glaubten und dass deswegen ihr Umgang mit dem Besitz sehr freimütig wurde. Das heißt, dass die Apostel mit großer Kraft bezeugten, dass Jesus auferstanden ist und dass die Gemeinde mit großer Gnade durch ihr Leben daran Anteil nahm. Das finde ich übrigens ganz spannend, wenn man hier mal in Vers 33 guckt, da heißt es, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Wie kann man mit großer Kraft bezeugen? Das ist eine Kraft, die Gott schenken muss. Ich habe gebetet dafür, dass auch hier unsere Bible Study Group kraftvoll ist, dass also Menschen in ihrem Glauben weitergehen, dass du das Gefühl hast, hier spricht Gott mich an. Hier spricht Jesus mich an, der Gekreuzigte und Auferstandene. Er ist meine Ermutigung, er ist mein Trost. Der Trost Israels wird zu meinem Trost. Und da, wo du dich öffnest für Jesus, wirst du merken, was für eine befreiende Wirkung dieser Jesus für dein Leben hat. Das wird auch Einfluss haben auf deinen Umgang mit deinem Geld und auch mit deinem Besitz. Du wirst nicht mehr krampfhaft egoistisch für dich schauen, sondern du wirst schauen, wie kann ich teilen? Wie kann ich Anteil geben? Wo ist jemand, der etwas von dem braucht, was ich überhabe? Das ist eine Großzügigkeit, die unser Leben weit und schön macht. Und der Heilige Geist gestaltet unser Leben neu. Verstehst du? Es geht also hier in der Gemeinde darum, dass die Leute nach einem neuen Programm lebten. Ein Programm, das uns ganz offensichtlich als Menschen nicht nahe liegt, sondern geschenkt werden muss in ein Leben, in dem Jesus die Regie übernimmt. Die Tagebücher der Apostel, die nehmen uns mit in dieses Geschehen und ich finde, das ist sehr, sehr bedenkenswert. Für heute grüße ich dich und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn ich dich zum Bible Study einlade. Mach's gut, bis bald, dein Pastor Hardy.